In der Steppe rund um die Stadt Atyrau im Westen Kasachstans stehen sie zu Hunderten und befördern quietschend das schwarze Gold an die Oberfläche. Pferdekopfpumpen und fahrbare Bohrtürme wie dieser hier. 200 Meter am Tag dringt die Mannschaft in die Tiefe vor, erklärt Peter Krieger.
Ein neues Bohrloch wird abgeteuft. Hier liegen die Förderhorizonte bei 1800 Metern. Das heißt, die werden hier ungefähr 3 Wochen zu tun haben. Hier gehe ich mal von der Fördermenge aus von 600 Barrel am Tag. 600 bis 800 Barrel am Tag. Die Bohrfirma heißt Kasmuner Gas Burgelau. Ja, das ist praktisch die staatliche Drillfirma des staatlichen Öl- und Gaskonzerns Kasmuner Gas.
Der Bohrturm arbeite mit chinesischer Technik, erklärt Peter Krieger. Die sehe zwar aus wie amerikanische, sei aber anhand ausgelaufener Lizenzen nachgebaut worden und koste ein Drittel der Originale. Krieger ist gelernter Elektrotechniker aus Mecklenburg-Vorpommern. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet er im neuntgrößten Land der Welt in der Zulieferindustrie für die Erdölförderung. Heute ist er deutscher Honorarkonsul, kennt alles und jeden an der Küste des Kaspischen Meeres. Hier liegen die großen Schätze an wertvollen Ressourcen, von denen auch ein Werbefilm der kasachischen Botschaft in Deutschland schwärmt.
Mit seinem hohen Vorkommen an Erdöl und Erdgas gilt Kasachstan als eines der reichsten Länder der Welt. Experten schätzen die Erdölvorkommen auf rund 9 Milliarden Barrel. In den 90er Jahren wurden im Norden des Kaspischen Meeres und in der Steppe die größten Erdölreserven der letzten 30 Jahre gefunden.
Zum Export des Öls braucht es Pipelines. Und die stammen noch aus Sowjetzeiten, gehören heute Gazprom und führen nach Russland. Doch es gibt einen neuen, mächtigen Mitspieler.
Der chinesische Staat, der in erster Linie als ersten Schritt dann immer Kreditlinien gewährt, die brauchen natürlich auch Sicherheiten. Und wonach die darben, das sind natürlich die Rohstoffe, die Kasachstan in einem riesigen Ausmaße besitzt.
Erzählt Peter Krieger auf der Fahrt durch die staubige Steppe in die boomende Erdölstadt Atyrau. Vor 10 Jahren lebten hier 150.000 Menschen. Heute sind es mehr als 200.000.
So, deswegen ist das ja eigentlich erstmal ein gutes Verhältnis. Ja, die einen brauchen das, was der andere hat. Und Kasachstan würde ohne die Kreditlinien ja nicht gerade in den letzten 15 Jahren kaum eines der Großprojekte angeschoben haben können. Und für mich gehört sogar der Ausbau der Astana-Hauptstadt dazu.
Nachdem Kasachstan 1991 unabhängig wurde, ließ Präsident Nursultan Nazarbayev die Hauptstadt von Almaty im Süden nach Astana im Norden verlegen. Die wird seitdem in Rekordzeit ausgebaut, mit chinesischen Baumaschinen und chinesischem Know-how. Zuletzt hat sich Peking Ende 2013 in das gigantische Ölfeld Kashagan im Kaspischen Meer eingekauft. Kashagan ist wegen riesiger Reserven das derzeit wichtigste und zugleich teuerste Ölfeld der Welt. Offshore-Förderung ist technisch sehr anspruchsvoll und in Kashagan löst seit Jahren ein Problem das nächste ab.
Als vor 10 Jahren British Gas aus dem Kashagan-Konsortium ausscheiden wollte, hätten die lieben gerne an China verkauft, weil die mit Abstand den höchsten Preis geboten haben. Alle Konsortiumsmitglieder, ob es die Amerikaner waren, ExxonMobil oder die Franzosen oder die Shell-Leute oder die Italiener, Archip, die hatten alle etwas gegen die Chinesen. Die wollten die nicht mit im Konsortium haben, nicht mit im Projekt. Letztes Jahr waren sowohl die Kasachen als auch die anderen ausländischen Konsortiumsmitglieder froh, dass die Chinesen einsprangen, nicht nur mit einer Kreditlinie, sondern als Shareholder.
China braucht das Öl und Gas aus Kasachstan und den zentralasiatischen Nachbarländern. Deshalb besitzen chinesische Firmen nicht nur 30% des kasachischen Öl- und Gassektors, manche munkeln, es seien bereits 40%. Peking baut auch für viele Milliarden Dollar eigene Pipelines von Kasachstan nach China. Ziel ist ein 4000 Kilometer langes Netzwerk von Öl- und Gasröhren bis hin zur Ostküstenmetropole Shanghai. Peking spricht gern blumig von der neuen Seidenstraße. Doch seine Einkaufstour verschiebt das geostrategische Machtgefüge in ganz Zentralasien und in Kasachstan in Besonderem. Denn Russland blickt mit Argwohn auf Chinas Vordringen in diese Region, die Moskau traditionell als seinen Hinterhof ansieht. In Atyrau überspannen mehrere Brücken den Fluss Ural, der sich schmutzig braun durch die Erdölstadt wälzt. Atyrau liegt zur einen Hälfte in Europa, zur anderen in Asien. Hier wird sichtbar, warum Kasachstan sich als Scharnier zwischen beiden Kontinenten versteht. Die Grenze zum mächtigen Nachbarn Russland liegt nur 300 Kilometer weiter westlich. Für kasachische Verhältnisse gleich vor der Haustür. Entlang der Straße vom Flughafen ins Stadtzentrum von Atyrau wird eifrig gebaut. Hoher Besuch steht ins Haus. Demnächst wird Präsident Nazarbajew hier erwartet, in Begleitung eines wichtigen Gastes. Wladimir Putin reist aus Moskau an. Kasachstan ist für Russland nicht nur ein wichtiger Rohstofflieferant, sondern neben Weißrussland auch der bislang einzige Partner in der jüngst gegründeten Eurasischen Wirtschaftsunion. Lange waren Russland und Kasachstan natürliche Partner. Man teilt die sowjetische Vergangenheit und eine 7600 Kilometer lange Grenze. Und Kasachstan hat mit 23% eine große russische Minderheit. Doch die Zeiten änderten sich gerade, sagt Dosym Satpayev. Der renommierte Politologe ist Direktor der NGO Risk Assessment Group in Almaty.
Im postsowjetischen Raum hat eine Periode neuer Einflusssphären begonnen. Russlands Hauptkonkurrent sind nicht mehr die USA, sondern China. Mit der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit wird Peking nicht nur seine Position in Zentralasien stärken, sondern auch in anderen Ländern wie in der Ukraine. China investiert überall. Deshalb ist das russische Integrationsprojekt, die Eurasische Wirtschaftsunion, ein Versuch Moskaus, mit China mitzuhalten. Russland versucht ja nun auch, Kirgisistan und Tadschikistan in das Projekt mit einzubeziehen.
Der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit gehören die Volksrepublik China, Russland, Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan an. Die SOZ vertritt damit rund ein Viertel der Weltbevölkerung und ist die größte Regionalorganisation der Welt. Kasachstan konnte lange sein Öl und Gas über alte sowjetische Pipelines nur an Russland verkaufen. Die neuen chinesischen Leitungen verringern diese Abhängigkeit. Eine für Kasachstan willkommene Entwicklung, auch angesichts von Wladimir Putins Vorgehen auf der Krim und in der Ostukraine.
Russlands Politik ist die Politik eines Elefanten. Es tritt ungeschickt auf, saugt alle Ressourcen auf, trampelt alles nieder. China nicht. China schlängelt sich um alle Fallstricke herum wie ein geschickter Drache. Obwohl es ein starkes Land ist, hat sich China schwebend und unauffällig eine starke Präsenz im postsowjetischen Raum aufgebaut, ohne sich dabei viele Feinde zu machen. Ganz im Gegenteil, es hat neue Partner gefunden.
Doch in Kasachstans Bevölkerung sind die Chinesen unbeliebt. Es sind uralte Ängste vor dem mächtigen Nachbarn im Osten. Schon im 18. Jahrhundert suchten die kasachischen Nomadenstämme aus Furcht vor China Schutz beim russischen Zarenreich. Heute werden schätzungsweise 80% aller Waren auf der Barachoika, einem riesigen Basar in Almaty, aus China geliefert. Vor allem Kleidung und elektronische Geräte. Die Barachoika stehe mittlerweile unter der Kontrolle der Chinesen, erzählen zwei junge Händler hinter vorgehaltener Hand. Sie verkaufen gefälschte Marken-Navigationsgeräte und ihren Namen wollen sie vorsichtshalber nicht nennen. Wie man sich denn so verstehe? Der Händler antwortet vorsichtig auf diese Frage.
Sie sind die Chefs. Wenn du die Ware hast, was glaubst du, wie man sich dir gegenüber verhält? Nein, hier behandelt sie niemand schlecht. Sie können hier frei arbeiten. Sie sind überall hier auf dem Markt. Aber man sieht sie eigentlich nicht. Sie sind eher die Händler im Hintergrund.
Die temperamentvolle Pelzverkäuferin Rosa ist da weniger zurückhaltend. Vielleicht, weil sie ihre Ware aus dem benachbarten Kirgisistan bezieht, nicht aus China. Rossa ist ein Fan der Eurasischen Wirtschaftsunion.
Das ist nicht die ehemalige Sowjetunion, aber so wird es sich besser leben lassen, weil wir uns gegenseitig helfen können. Ihr wisst doch, wie viel Kohle für Waffen ausgegeben wird. Wir Kasachstaner werden ständig von China bedroht. Falls es zu einem militärischen Angriff kommt, können wir nun immer Hilfe von den Russen und den Weißrussen bekommen. Die Chinesen werden es nicht wagen. Aber es wäre nicht schlecht, wenn man unsere Streitkräfte an die Grenze stellen würde.
Kasachstans Langzeitpräsident Nursultan Nazarbayev laviert seit Jahrzehnten vorsichtig zwischen Russland und China. Die schwierige Balance hat er bislang recht geschickt gehalten. Das räumen sogar Nazarbayevs Gegner ein. Der 74-jährige Autokrat sitzt nach wie vor fest im Sattel. Auch dank Bolat Sultanow. Der Chef des kasachischen Instituts für strategische Studien ist ein enger Berater des Präsidenten.
Hallo. Да, я занят, у меня интервью. Хорошо, я перезвоню. Да, хорошо, обязательно.
Multivektorpolitik nennt Sultanow den Balanceakt, mit dem Kasachstan sich um gute Beziehungen zu Russland und China, zu den USA und Europa bemüht. Es gebe keine andere Wahl, meint der Think-Tank-Chef, der früher als kasachischer Botschafter in Bonn diente. Im Süden Kasachstans legen mit Iran und Afghanistan schließlich wenig vertrauenerweckende Nachbarn. Bärtige Islamisten und Drogenhändler, wie Sultanow sich ausdrückt.
Wir sind die Realisten, wir sind die Pragmatiker und darum haben wir Pipeline nach China gebaut und transportieren. Also nach drei Gas-Pipeline und nach einem Erdöl-Pipeline unsere Energienreserven nach Osten.
Eingeklemmt zwischen dem russischen Elefanten und dem chinesischen Drachen sieht Sultanow den Westen als Türspalt in eine weniger abhängige Zukunft Kasachstans.
Das kann ich ganz offen sagen. Wir orientieren nach Westen. Unsere Gesichter sind asiatisch, aber wir streben zu Europa. Wir sprechen über Euroasiatische Union, aber nicht Asiatische Union. Dann in 50 Jahren, ja, warum nicht, kann man nicht sprechen über politische Union, Euro-Union und Euro-Asiatische Union, warum nicht? Ja, das ist utopisch heute, das ist fantastisch heute, aber wir sollen weiter gucken.
Zwiespalt, Kasachstans geostrategische Rolle zwischen Russland und China, Vanya Budde und Edda Schlager berichteten. Wir bleiben noch einen Moment bei den beiden potenziellen Konkurrenten Russland und China und wollen mit unserer Peking-Korrespondentin Ruth Kirchner über den erbitterten Kampf um Zentralasien aus chinesischer Sicht sprechen. Frau Kirchner, der Politologe in dem Feature, das wir gerade gehört haben, spricht von Russlands Politik eines ungeschickten Elefanten, der alles niedertrampelt, Beispiel Ukraine, und von China, das sich wie ein geschickter Drache in den postsowjetischen Raum hineinschlängelt. Trifft das in Ihrer Wahrnehmung den Punkt, sind die Chinesen einfach geschickter?
Also die Chinesen sind sicherlich sehr viel leiser in ihrem außenpolitischen Auftreten, hauen nicht so auf den Putz, wenn man so will. Sie halten sich an das Postulat des großen Reformers Deng Xiaoping, den Ball flach zu halten in internationalen Angelegenheiten. Gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, dass sie trotzdem sehr, sehr gezielt ihre wirtschaftlichen Interessen verfolgen. Das sehen wir in Afrika beispielsweise, in Lateinamerika, aber natürlich auch in Zentralasien.
Und man kann da ja wirklich von einem knallharten Kampf um Zentralasien sprechen. Von welchen Interessen sprechen wir hier? Energie, Öl, Gas?
Ganz sicher zunächst einmal Energie, Öl, Gas. Das ist für China, diese zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, wahnsinnig wichtig. China hat einen gewaltigen Energiehunger, der auch in den nächsten Jahren weiter wachsen wird, selbst wenn das Wirtschaftswachstum vielleicht nicht mehr sich im zweistelligen Bereich bewegt. Gleichzeitig geht es China sicherlich auch um Märkte in Zentralasien, wobei das sicherlich ein bisschen zweitrangiger ist. Aber natürlich geht es auch darum, chinesische Staudämme, chinesische Eisenbahntechnologie, chinesische Großtechnologie zu verkaufen. Und ganz, ganz entscheidend sind die Transitwege. China hat ja diese Vision einer neuen Seidenstraße, dass man die Warenströme zwischen China und Europa durch Zentralasien und teilweise auch durch Russland hin und her bewegen kann.
Welche Rolle spielt im Kampf um die Eroberung Zentralasiens die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit? Der gehören ja sowohl Russland als auch China an.
Aus chinesischer Sicht spielt diese Organisation sicherlich eine relativ große Rolle, wobei China seine wirtschaftspolitischen Interessen eigentlich immer sehr viel stärker auf dem bilateralen Weg verfolgt. Und gleichzeitig muss man sehen, dass China und Russland da nicht immer unbedingt die gleichen Interessen verfolgen. Während China beispielsweise ein Interesse daran hätte, die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit vielleicht etwas stärker in eine wirtschaftliche Organisation zu verwandeln oder stärker den Nachdruck auf diesen Bereich zu legen, hört man aus Russland sehr viel stärker, dass es auch um militärpolitische, militärische Zusammenarbeit gehen könnte. Das ist etwas, dem China doch relativ zurückhaltend gegenübersteht. Natürlich gibt es in der Region gemeinsame Manöver, gemeinsame Militärmanöver. Gerade diese Woche läuft wieder ein gemeinsames Militärmanöver, nicht über die Shanghaier Organisation, aber mit einer ganzen Reihe von Staaten aus Zentralasien und aus Russland. Aber da ist sozusagen die Politik etwas unterschiedlich ausgerichtet. Russland sieht die Shanghaier Organisation eher als, möglicherweise sogar als Gegengewicht eines Tages zur NATO, und China sieht eher die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die sich aus der Zusammenarbeit ergeben.
In dem Stück, das wir zu Beginn der Sendung von Ihnen gehört haben, haben wir ja erfahren, dass die alte Seidenstraße wiederbelebt werden soll. China will ein riesiges eurasisches Handelsnetz knüpfen. Sie erwähnten das ja gerade schon. Es geht um Handels- und Zugrouten über Land nach Europa, die viel günstiger und schneller sind als Schiffsrouten um die halbe Welt. Güterzüge fahren schon von China nach Duisburg. Wann folgt der erste Personenzug Peking-Duisburg? Werden wir das noch erleben?
Also ich glaube, das wird noch tatsächlich eine ganze Weile dauern. Das eine ist der Warenverkehr und das grenzüberschreitende Schicken von Waren quasi über die Kontinente. Personenverkehr ist da etwas ganz anderes. Also wenn Sie sich angucken, wie schwierig es beispielsweise ist, hier als Nicht-Chinese, als Drittstaatler sozusagen von China ein Visum zu bekommen für entweder Zentralasien oder auch für Russland, dann merkt man, dass da tatsächlich noch ein langer, langer Weg vor uns liegt.
Und was sagen die Russen zu diesen Plänen einer neuen Seidenstraße? Ich kann mir da keine wirkliche Begeisterung vorstellen.
Eine wirkliche Begeisterung nicht, aber vielleicht schon die Erkenntnis, dass sie dem nicht wirklich etwas entgegenzusetzen haben und dass das Beste, was sie machen können, ist, soweit es geht, mitzumachen. Dieser Zug, der von Duisburg derzeit nach Chongqing fährt, also in den Südwesten von China, der durchquert ja beispielsweise auch russisches Gebiet. Die Chinesen wollen eine zweite Route weiter südlich einrichten. Damit würde man Russland geschickt umfahren. Aber ich denke, letztendlich wird man auch in Russland erkennen müssen, dass eigentlich von einer stärkeren wirtschaftlichen Integration nur alle Seiten profitieren können.
Wer wird den Kampf um die Gunst und die Rohstoffe Zentralasiens letztlich gewinnen? China oder Russland? Ihre Prognose?
Ich denke, traditionell sind diese Länder sicherlich Russland sehr viel näher, was die Kultur, auch was die Sprachen angeht. Aber das größere wirtschaftliche Potenzial hat mit Sicherheit China.